Rumänien, das Königreich zu Füßen vom Karpate des Kommunismus.
Kalte Elegie. Kälter ist diesmal der Winter, kälter das Feuer, der Tod. Kälter dies Jahr die Sonne, bitterer schmeckt jegliches Brot. Kälter knarrt diesmal die Hoftür, kälter brennt Schnee und Eis. Kälter sind dies Jahr die Freunde, höher, höher taumelt der Preis.
Die jahrelange Verfolgung und Benachteiligung der im rumänischen Siebenbürgen lebenden Ungarinnen hat seinen vorläufigen Höhepunkt in den kürzlich eröffneten Plänen von Ceausescu gefunden. So will der Staats- und Parteichef Nicola Ceausescu bis zum Jahr 2000 7000 Dörfer in Siebenbürgen mit Bulldozer plattwalzen und durch eine agroindustrielle Betonwüste ersetzen. Die dort lebenden Ungarinnen und Ungarn müssen nach Plänen von Ceausescu alle zwangsumgesiedelt werden. Viele von ihnen haben sich dieser Zwangsumsiedlung entzogen, indem sie nach Ungarn geflüchtet sind. Mit ihnen haben sich am vergangenen Montag in Ungarn auf einer Grossdemo breite Bevölkerungsschichten solidarisiert. Unterstützt von verschiedenen Oppositionsgruppen, aber auch vom Ungarischen Kommunistischen Jugendverband, haben mehr als 50'000 Menschen in Budapest die rumänische Unterdrückungspolitik gegenüber Minderheiten kritisiert. Währenddem die rumänischen Zeitungen am Tag darauf die Grosskundgebung in Budapest mit keinem Wort erwähnt haben und sich nur in allgemeiner Form über die Beziehungen der beiden Länder Ungarn und Rumänien auslassen haben, hat Ceausescu in einer Rede vor dem ZK-Plenum die Kundgebung verurteilt und mit den Worten chauvinistisch, nationalistisch und antisozialistisch verurteilt. Zugleich ist die ungarische Botschaft in Rumänien geschlossen worden. Am Freitag hat ein Sprecher vom staatlichen ungarischen Reisebüro IBUS in Budapest mitteilt, dass alle ungarischen Staatsbürgerinnen am ungarisch-rumänischen Grenzübergang zurückgewiesen werden. Ungarische Reisepässe werden von rumänischer Seite als ungültig erklärt. Allein Transitreisende haben die Möglichkeit, die Grenze zu passieren. Das ungarische Parlament hat am vergangenen Freitag Rumänien bezichtigt, die Menschenrechte verletzt zu haben. Später hat sich dann der ungarische Partei- und Regierungschef Károly Grosz bereit erklärt, die Spannungen mit Rumänien in direkten Gesprächen mit der Führung in Bukarest auszuräumen. So meldet der Tagi. Rumänien ist nicht erst seit der Zuspitzung von diesem Konflikt in die Schlagzeilen geraten. Seit längerem dringen Meldungen über eine Wirtschaftskrise, wo sich das Land drin befinde, und eine tiefe soziale Not von der rumänischen Bevölkerung bis zu uns. Aber sonst ist es relativ still um das Land. Ein Grund, uns dem Land ein bisschen zu nähern.
Talk a lot about wanting to be free, sitting in the last lap of luxury, while some are dying for a handful of rice. Who controls the market? Who fixes the price? The price of grain and the price of blood.
The price of grain, the price of blood. They're dumping potatoes and burning.
Kondukator, auf Deutsch Führer, Steuermann, Morgenstern, Schäferstern, Eiche, Tanne, Leuchtturmerleuchter, Steuermann Wegweiser, Genieweiser, Geniedenker, erleuchteter Leuchtturm, denkender Polarstern, schöpferischer Vater, Donau des Denkens, Karpate des Kommunismus, das Genialste der Genies, der meistgeliebte Kinderliebhaber, der erste Denker dieser Erde. So und ähnlich huldigen die rumänischen Medien dem Staats- und Parteichef, dem Führer der Sozialistischen Volksrepublik und Dynastie Rumänien. Der Personenkult rund um den Nicolae Ceaușescu, der seit Anfang der 70er Jahre eingesetzt hat, versucht nicht nur, den Kondukator als den neuen sozialistischen Menschen in Reinkultur zu präsentieren, sondern nimmt, so der Hans T. Hügner in seiner Schrift zur Phänomenologie und strukturpolitischer Herrschaft in Rumänien, sogar mystisch-transzendentale Formen an, bis zu einer ikonografischen Stilisierung vom Kondukator als legitime Nachfahren von historischen Grössen. Irgendwann, Ende der 60er Jahre, der genaue Zeitpunkt ist schwer auszumachen, glaubte Ceaușescu selbst daran, die Inkarnation eines Decebal, Mircea des Alten und Stefan des Großen zu sein. Von diesem Tag an sitzt in Rumänien ein Größenwahnsinniger auf dem Thron. So hart formuliert der dissidente Schriftsteller Paul Goma die totale Verkultung vom Kondukator.
Da ist zuerst einmal die Tageszeitung. Auf der ersten und natürlich auf der zweiten Seite auch vom Generalsekretär und von seiner Frau und was sie alles tun, um das Land wieder zum Blühen zu bringen. Wenn ein großer Besuch gemacht wird oder gerade anwesend ist, davon auch auf den Seiten 3 und 4 mit Bildern. Dann hat die Zeitung aber nur insgesamt 6 Seiten. Im Radio wird jede Nachrichtensendung mit seinem Namen eingeleitet, im Fernsehen entsprechend. Und natürlich mit angemessenem Raum für die eingehende Abhandlung des jeweiligen Ereignisses.
Die fotografische Auswertung von den Arbeitsbesuch vom Morgenstern in den Landkreis beschreibt Karl F. Müller weiter so.
Meist sind es Aufnahmen im Querformat, wie mit einem Superweitwinkelobjektiv aufgenommen. Links das Volk, auf der optisch bedeutsameren Stelle der Präsident und Generalsekretär samt seiner Gattin oben. Die Gestik des Volkes beschränkt sich darauf, Fahnen zu schwingen, Spruchbänder zu halten, dem Präsidenten sein Konterfei entgegenzustrecken, massenhaft anwesend zu sein. Die Gestik des Präsidenten, meist eine emphatische Zuwendung mit dynamischer Handbewegung, nein, nicht nach unten, mehr in die Ferne gerichtet, den Mund vor der Vielzahl der Mikrofone leicht geöffnet. Die Nebenstehenden samt Gattin hören ihm aufmerksam zu, blicken in die Menge oder klatschen Beifall.
Es scheint, dass kein Artikel oder Bericht publiziert werden kann, ohne dass drin nicht bekundet wird, wie sehr die Autorin oder der Autor von den Gedanken vom Kondukator inspiriert worden ist. Sämtliche Erfolge sind so auch am denkenden Polarstern zu verdanken. Die Misserfolge führen aber auf die Tatsache zurück, dass seine Weisungen und Ideen nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Die Verkultung von Ceaușescu und seinem Clan entspricht dem Ausmaß von seiner Macht. Der ganze riesige Propagandaaufwand rund um den charismatischen Führer diene zur Herrschaftssicherung, meinte Karl F. Müller. in seinem Essay «Von der Erzeugung des Unmöglichen – Einblicke in die Vermittlungspraxis rumänischer Medien» zitiert er den Walter Benjamin, der meint, der Kult laufe folgerecht auf eine Ästhetisierung vom politischen Leben raus. Zitat: Der Vergewaltigung der Massen, die er im Kult eines Führers zu Boden zwingt, entspricht die Vergewaltigung einer Apparatur, die er der Herstellung von Kultwerten dienstbar macht. Ob jetzt die sich verschlechternden Bedingungen die Ästhetisierung zur Folge haben oder umgekehrt, aus den Medien ließe sich jedenfalls beides ablesen, schon seit langem. Während dem Donau des Denkens sich also feiern, hochjubeln und vergöttern lässt, steht das rumänische Volk, so heisst es zumindest offiziell im deutschsprachigen rumänischen Presseorgan Neuer Weg,
alle Söhne dieses Landes ohne Unterschied der Nationalität in einer unerschütterlichen Einheit
hinter ihrem Kondukator und Bekundi
ihre grenzenlose Ergebenheit und glühende Liebe gegenüber dem Schöpfer der glorreichsten Epoche unserer ganzen Geschichte.
Die Person, die in der heutigen Volksrepublik Rumänien die glorreichste Epoche der ganzen Geschichte erkennen kann, ist entweder mit sehr viel Zynismus gesegnet oder aber mit einer opportunistischen Unterwürfigkeit, wofür die jeweils herrschenden Kräfte Stützpfeiler darstellen. Von der Glorie spürt vermutlich der Ceausescu und sein Clan ziemlich viel, das Volk aber gar nicht. Die Bevölkerung befindet sich in einer existenziellen Notlage. Das heisst, sie hat zu wenig zu essen, die rationierten Lebensmittel langen nicht aus, um den Hunger zu stillen, zu kalt, die verordnete Maximaltemperatur in den Betrieben, den Büros und den Privatwohnungen ist 12 Grad Celsius, oft ist es aber noch kälter. Und ihren Monatslohn von durchschnittlich 2600 Lei, das entspricht ca. 500 Franken, langt nicht aus, um die minimalsten Bedürfnisse zu decken. Mit Konsumverzicht zum Wohle der Entwicklung vom Programm der rumänischen kommunistischen Partei RKP und dem Aufbau der vielseitig entwickelten sozialistischen Gesellschaft kann der existenzielle Notstand nicht mehr gerechtfertigt werden. Vor allem, weil bis jetzt keine effektiven Schritte unternommen worden sind, die Notsituation in irgendeiner Art zu verbessern. Es scheint fast so, wie wenn sich der Ceausescu seiner Herrschaft so sicher wäre, dass er überzeugt ist, es lange, wenn er die Bevölkerung an der Inszenierung vom eigenen, persönlichen, glorreichen Dasein in passiv konsumierender Form teilnehmen lässt.
Thank you.
Der Aufstieg von Ceausescu zum absoluten Autokrat hat sich in den 60er Jahren ziemlich schnell vollzogen. 1965 ist er eher überraschend als farblose Persönlichkeit als Nachfolger vom Altstalinist Georgi Udei in die Funktion vom Generalsekretär nachgerückt. Bis 1969 ist es ihm nicht nur gelungen, sich fast sämtliche ehemaligen Politbüromitglieder auf dem Höhepunkt von einer vortäuschten Demokratisierung zu entledigen, sondern auch seine eigenen Gefolgsleute vornehmlich mit Exekutivfunktionen zu beauftragen und sie so von den eigentlichen politischen Entscheidungsgremien auszuschliessen. Indem der Leuchtturm analog dem Vorgehen vom Khrushchev eine sogenannte Entstalinisierung angedeutet hat, hat er sich als authentische politische Führerfigur profilieren können. Indem alle Opfer vom Stalinismus der Sowjetunion angelastet worden sind, hat er als unhinterfragter Führer nationale Gefühle wecken können und die Bürokratie und der Repressionsapparat im eigenen Staat ist so unantastet geblieben. Die Popularität der Massen hat er gewonnen, indem er die militärische Invasion vom Warschauer Pakt in der Tschechoslowakei scharf verurteilt hat und so den Eindruck vermittelt hat, es sei nur ihm zu verdanken, dass Rumänien von einem ähnlichen Schicksal verschont geblieben ist. Zugleich hat er sich damit aber auch durch die außenpolitische Eigenständigkeit gegenüber den weltpolitischen Interessen der Sowjetunion den Goodwill der westlichen Industriestaaten eingeheimst. Dieser externen Eigenständigkeit gegenüber der Hegemonialmacht Sowjetunion entspreche intern das Konzept von der RKP, der rumänisch-kommunistischen Parteiführung, wo prinzipiell die Wiederaufnahme von einer forcierten Industrialisierung unter dem Vorzeichen von politisch-ideologischer Geschlossenheit vorsehe, schreibt Hans T. Hügner.
Die neue Formel organische Verbindung, unter der die RKP fortan ihre führende Rolle in Staat und Gesellschaft auszubauen gedachte, klang zwar eher gemeinschafts- denn staatsorientiert. Sie bedeutete faktisch jedoch die Rückkehr zu den stalinistischen Methoden sozialer Integration qua Zwang nach einer kurzen Phase 1965 bis 1969, in der die gesellschaftliche Kontrolle und Transformation auf der Basis parteilicher Autorität und wechselseitiger Anerkennung voranzuschreiten schien. Die Signale einer Liberalisierung und Demokratisierung der innenpolitischen Verhältnisse sowie einer wirtschaftspolitischen Reform blieben somit nur auf jene Periode beschränkt, während der Ceausescus Vormachtstellung innerhalb der Parteiführung noch nicht völlig gesichert war.
Unter dem Namen «Kleine Kulturrevolution» hat die RKP-Führung Ende der 60er Jahre einen umfassenden Zentralismus eingeführt, wo nicht nur die wirtschaftlichen, sondern die gesamtgesellschaftlichen Strukturen betroffen hat. Die von der RKP-Führung unter dem Ceausescu verfolgte Industrialisierungsstrategie nach stalinistischem Muster hat zu ihrer Durchsetzung ein absolutistisches Machtmonopol gebraucht und das damit auch gerade wieder legitimiert. Innerhalb der RKP-Führung hat sich die Macht Anfang 70er Jahre immer mehr auf die persönliche Rolle von Ceausescu konzentriert. Seine informelle Staatsführerrolle hat sich 1974 offiziell in der Ernennung zum Präsident der Sozialistischen Republik Rumänien niedergeschlagen, wobei ihm die königlichen Relikte, Szepter und Schärpe überreicht worden sind. Das ist das sichtbare Resultat vom angestrebten Prozess der organischen Verbindung bzw. der Verflechtung von Partei und Staatsapparat.
Die Praxis der Personalunion von Staats- und Parteiämtern bis hin zur Betriebsebene setzte nicht nur an der Parteispitze das geltende Prinzip kollektiver Führung außer Kraft, sondern veränderte die gesamte Parteistruktur in Richtung des territorialen Zentralismus, indem sie das persönliche Loyalitätsverhältnis zwischen dem Kondukator und den nunmehr potenteren Landkreisfürsten verstärkte.
Nach Ansicht von Hans T. Hügner haben die gemischten Partei- und Staatsorgane, die im Sinn von einer doppelten Unterordnung kreiert worden sind, am Ceausescu so die Gelegenheit gegeben, den Vorsitz in den beiden wichtigsten Gremien, am 1968 gegründeten Nationalen Verteidigungsrat und dem Obersten Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu übernehmen und so die Praxis der Ämterkumulation fortzusetzen. Die Praxis der Kaderrotation sichere seine Position gerade doppelt ab. Zum einen ist er, seine Gattin Elena und sein Sohn Nico von dieser Rotation ausgenommen und zum anderen weise die außerordentliche Häufigkeit immer in Anführungszeichen zufälliger Natur und in horizontaler Richtung von der Anwendung von dieser Kaderrotation, dass sie dabei primär auf die Verhinderung von innerparteilicher Fraktionsbildung und der Festigung von der persönlichen Loyalität abzielt. Rumänien wird häufig als Dynastie bezeichnet. Tatsächlich ist der Conducator umfassend familiär abgesichert und die Dominanz von seinem Clan äußert sich darin, dass seine Familie folgende Ämter einnimmt.
Elena Ceaușescu, Gattin, seit 1972 Vollmitglied des Zentralkomitees, seit 1973 im politischen Exekutivkomitee, seit 1977 im ständigen Büro des politischen Exekutivkomitees und seit 1979 ZK-Sekretärin für Kaderpolitik. Bekleidet außerdem eine Vielzahl leitender Ämter außerhalb des Parteiapparates. Nico Ceaușescu, Sohn, Jahrgang 1951, unter anderem seit 1983 Minister für Jugendfragen und stellvertretendes Mitglied des politischen Exekutivkomitees. Maneu Manescu, Schwager, 1974 bis 1979 Ministerpräsident, derzeit stellvertretender Vorsitz im Staatsrat und im Obersten Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung, Vorsitzender der staatlichen Planungskommission und Mitglied des Ständigen Büros des politischen Exekutivkomitees. Ili Verdet, Schwager, 1965 ZK-Sekretär für Kaderpolitik, 1979 bis 1982 Ministerpräsident, ZK-Sekretär und Mitglied des Ständigen Büros des politischen Exekutivkomitees. Miu Dobrescu, Schwager, Mitglied des politischen Exekutivkomitees, Vorsitzender des zentralen Parteikollegiums. Ili Ceaușescu, Bruder, Generalleutnant, seit 1983 Leiter des obersten politischen Rates der Armee, stellvertretender Verteidigungsminister, Mitglied des ZK. Nicolae A. Ceaușescu, Bruder, Generalleutnant, seit 1983 stellvertretender Innenminister, vermutlich Leiter der Sicherheitspolizei. Ion Ceaușescu, Bruder, seit 1983 stellvertretender Vorsitzender der staatlichen Planungskommission. George Petrescu, Bruder Elenas, seit 1982 stellvertretender Ministerpräsident und Abteilungsleiter des Obersten Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Vasile Barbulescu, Schwager, erster Parteisekretär im Landkreis Olt. Und Elena Barbulescu, Schwester, Leiterin des neuen historischen Fachinstitutes.
Bomb!
Irgendeine Form von Mitbestimmung ist in den politischen Zielen von Ceausescu nicht vorgesehen. Im Gegenteil, so meinte Wladimir Tismanianu aus Bukarest in seiner Studie zu der Entwicklung der rumänischen kommunistischen Partei, habe sich in Rumänien eine spezifische Variante des bürokratischen Despotismus entwickelt. Der sei charakterisiert durch die Auflösung vom Zivilen zugunsten vom Staatlichen, durch die diktatorische Vorherrschaft von einer politischen Minderheit über passive, gleichgültige oder demoralisierte Massen, durch die Apotheose, also die Vergötterung der Alleinherrschaft innerhalb eines extrem zentralisierten und höchst irrationalen wirtschaftlichen und politischen Systems. Der Anti-Intellektualismus, der im rumänischen Kommunismus besonders ausprägt sei, wird ihnen verstärkt durch eine eingefleischte Theorieverachtung und durch die verhängnisvolle Ignoranz gegenüber allen kritischen Inhalten der marxistischen Theorie. So ist für den Tismanianu die Geschichte des rumänischen Nationalkommunismus die Geschichte der strikten Anwendung des Stalinismus.
Die vorgebliche nationale Unabhängigkeit und der vorgetäuschte Bruch mit Moskau, Rumänien ist Mitglied des Warschauer Pakts und des RGW, dienten nur der Stärkung des hauseigenen Stalinismus durch intensiv betriebene Verdummung. Dies wird durch die feudalistisch-byzantinische Mythologie perfekt wiedergegeben, die das gegenwärtige Kapitel der Tragödie des rumänischen Kommunismus wie ein Leichentuch einhüllt.
Okay.
Seit 30 Jahren wird in Rumänien eine rigorose Industrialisierungspolitik mit Akzent auf die Schwerindustrie betrieben. Die Investitionspolitik hat sich vorwiegend auf den Bereich Brennstoff- und Elektroenergieindustrie konzentriert, mit der Absicht, die Erdölverarbeitung zu einer wichtigen Deviseneinnahmequelle zu machen. Bis 1996 konnte Rumänien seinen Erdölbedarf selber decken. Nachher ist die Ölproduktion von 15,1 Millionen Tonnen im Jahr 1976 auf nur noch 10,7 Millionen Tonnen im Jahr 1985 kontinuierlich abgesunken. Andererseits ist die Wirtschaft immer energieintensiver geworden. Der Ölverbrauch ist allein in den Jahren 1976 bis 1979 um 30% gestiegen und hat die eigenen Produktionsmöglichkeiten überschritten. So sind Öleinkäufe auf den sogenannten freien Märkten notwendig geworden, was zu einer zunehmenden Verschuldung geführt hat. Trotzdem sind die Ölgeschäfte weiterhin Schwerpunkt der rumänischen Außenhandelspolitik geblieben und die Raffineriekapazitäten für die Erdölverarbeitung auf rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr sogar noch ausgebaut worden. Zur Verminderung der sich drastisch verschärfenden Energieknappheit setzt Rumänien voll auf den Ausbau der Atomindustrie. Neben dem Versuchsreaktor bei Bukarest gibt es in Rumänien bisher 3 AKW-Projekte. Um die Produktion in der Landwirtschaft zu steigern, sind in den neu strukturierten Betrieben, die sich fast ausschließlich auf die Monokulturen abstützen, technisch intensive Produktionsverfahren eingeführt worden, anstelle der herkömmlich organisch arbeitsintensiven Wirtschaftsweise. Die neuen Produktionsverfahren stützen sich vor allem auf die Mechanisierung, die Chemisierung und die künstliche Bewässerung. Kurzfristig hätte so die Pflanzenproduktion maßgeblich gesteigert werden können. Längerfristig gesehen sind aber die üblichen Probleme eingetreten, wie man sie überall kennt, wo bei der landwirtschaftlichen Produktion dermaßen einschneidend ökologische Grundlagen verletzt werden. Durch den Einsatz von Düngemitteln ist das ökologische Gleichgewicht erheblich gestört, der Boden ausgelaugt, Pflanzen geschwächt und dermaßen krankheitsanfällig, dass Fungizid, Insektizid und Herbizid angewendet werden müssen, was zu einer weiteren Belastung vom Boden und der Pflanzen führt und durch die Anreicherung von Gift die Nahrungskette belastet. Obwohl in Rumänien mittlerweile eine drastische Nahrungsmittelknappheit besteht, werden zum Teil Importe, vor allem aus der Sowjetunion, in Form von Lebensmitteln beglichen. Verhängnisvoll für Rumänien ist aber auch die steigende Verschuldung gegenüber den Banken für internationalen Zahlungsausgleich. Die internationale Position von Rumänien hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Das Bild von dem Land ist prägt von dem Bericht über die katastrophale wirtschaftliche Situation. Lebensmittel- und Energierationierungen, so hat 1981 der Ceausescu der Bevölkerung von Rumänien erklärt, sie esse zu viel. Das Bild ist aber auch geprägt von Lohnkürzungen, Streiks und einer massiven Repression gegenüber der Bevölkerung. Nach inoffiziellen Angaben sei allein im Jahr 1983 jede 30. Person in Rumänien entweder im Knast, innerhalb vom Land verbannt oder andere Restriktionen unterworfen worden. Möglich ist das durch eine Gesetzgebung und Dekret, die die Kriminalisierung von jeder missliebigen Person ermöglicht. So zum Beispiel das Dekret Nummer 21.
Das Dekret Nummer 21 vom 30.03.1983, eine Neuauflage mehrerer Gesetze aus den Jahren 1949 bis 1964, verbietet Privatpersonen, Kopiergeräte zu besitzen bzw. Vervielfältigungen ohne Genehmigung anzufertigen. In der Praxis heißt das, dass jeder Schreibmaschinenbesitzer bei der Polizei eine detaillierte Typenprobe abliefern muss. Bürger, die eine Straftat begangen haben oder, Zitat, wegen ihrer Haltung eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit des Staates darstellen, Zitat Ende, dürfen weder eine Schreibmaschine besitzen noch leihen. Regelmäßige Polizeikontrollen sichern nicht nur die Einhaltung dieses Dekrets, sondern auch die umfassende Überwachung politisch Andersdenkender, verhindern die Verbreitung von Flugblättern und erschweren den Schmuggel von Dokumenten ins Ausland.
Seit dem 29. Dezember 1981 haben alle Arbeiterinnen und Arbeiter in der Industrie mit Gefängnisstrafen von 3 Monaten bis zu 2 Jahren zu rechnen, wenn sie zum Beispiel den Arbeitsplatz unerlaubterweise verlassen bzw. Fehler im Arbeitsprozess machen. Noch härter bestraft, nämlich mit Gefängnis von 6 Monaten bis zu 5 Jahren, wird, wenn durch die Handlungen, Zitat, Unruhe ausbricht, sodass das gute Arbeitsklima gestört wird oder wenn Verlust von Staatseigentum, gleich welchen Wertes, entsteht. Mit dem Dekret 400-81 kann jegliche Demo, jeder Streik schon im Keim erstickt werden. Seit dem Oktober 1980 ist zudem das Dekret 313 in Kraft, das Zwangsinternierung in Psychis regelt. Es entscheidet nicht mehr ein Gericht über Behandlung und Einweisung, sondern eine 3-köpfige Psychiaterinnenkommission, die der Direktion der jeweiligen Sanitätseinheit unterstellt ist. Nach dem Dekret sind alle Personen behandlungsbedürftig, wo, Zitat, wiederholt und ernstlich die normalen Arbeitsbedingungen und das Leben in der Familie und der Gesellschaft stören bzw. Gefahr für, Zitat, Sachen von grossem Wert darstellen.
Sorry, but you no longer need it, or want it, or even cared about here. Machines can do a better job than you, and this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the pasture. Looks like we have to let you go. Doesn't it feel fulfilling to know that you, the human being, are now nothing in hell will let you do about it. So it's good for you. Make a good deal.
Ethnische Minderheiten wie die ca. 7,8% Ungarinnen und Ungarn, die vornehmlich im rumänischen Siebenbürgen leben, und Fahrende, die ca. 0,4% der Bevölkerung ausmachen, sind von dieser Repression am stärksten betroffen. Die Jüdinnen und Juden von Rumänien, die früher über 4% der Bevölkerung ausgemacht haben, sind durch Deportationen und Vernichtungsaktionen vom rumänischen Staat im Zweiten Weltkrieg auf eine kleine Gruppe von nur 0,1% reduziert worden. Trotzdem ist der Antisemitismus in Rumänien noch weit verbreitet und hat durch den nationalen Kurs vom Kondukator neuen Auftrieb bekommen. Die Repression gegen die Fahrenden äußert sich unter anderem darin, dass die Volksmiliz Sonderstatistiken führt über sogenannte Diebinnen, Kriminelle und Vagabundinnen unter den Fahrenden, die zwangsläufig sesshaft gemacht worden sind. Viele von ihnen wohnen in sogenannten Wohnblocks für Zigeuner, die weit außerhalb in den Vororten der Stadt erbaut worden sind und wo niemals ein Kehrichtabfuhrwagen oder ein Autobus hinführen. So schreibt Cosima Cosmin, selber Fahrende.
Heute sind es diese Viertel, aus denen man die Zigeuner vertreibt, um sie dazu zu bewegen, mit Liebe und Hingabe intensivierten Ackerbau zu betreiben. Sie werden dieser Aufforderung zusammen mit den anderen für die neue Agrarrevolution Geopferten mit Sicherheit Folge leisten. Genauso haben sie sich schon früher in den Anfangsjahren der sozialistischen Revolution gefügt, als die Partei der Massen und der Gerechtigkeit ihnen das Blaue vom Himmel versprach. Später wurden viele Menschen ethnischer Minderheiten in die Gefängnisse geworfen oder, wenn es noch glimpflich ablief, wurden sie aus der Partei ausgeschlossen, weil sie nicht präsentabel genug waren. Allmählich wurden die Zigeuner isoliert. Nicht nur im Bereich der Politik, sondern sie wurden auch vom Zugang zur Kultur, Bildung, zum beruflichen Fortkommen und so weiter ausgeschlossen. Mit dem Anwachsen des von der Partei geförderten Nationalismus und mit der Ausdehnung der führenden Rolle der Partei wurden nach und nach zahlreiche fähige und gut ausgebildete Leute ihrer Funktionen enthoben, einzig und allein, weil sie Zigeuner, Zigeunerinnen waren.
In den rumänischen Geschichtsbüchern werden die Fahrenden ihre Tradition, ihre Kultur oder Angaben über ihren indischen Ursprung mit keinem Wort erwähnt. Ihnen wird von staatlicher Seite her vorgeworfen, dass sie zu zahlreich seien und dass sie sich schnell vermehren, weil, Zitat Ceausescu, das Ausland sonst über uns lachen würde, hat bei der letzten Volkszählung im Jahr 1977 die Zahl der Fahrenden müssen kaschiert werden. Obwohl in Rumänien inzwischen mehr als 1 Million Fahrende leben, ist in den offiziellen Statistiken ihre Zahl mit 250'000 angegeben worden. Gar nicht schnell vermehren, tun sich im Gegensatz nach Ansicht vom Kondukator all die Menschen, die keiner Minderheitengruppe angehören. Darum sind die Frauen in Rumänien von der allgemeinen Krise besonders betroffen, weil die milde gesagt geburtenfreundliche Politik zu einer regelrechten gynäkologischen Verfolgung ausgeartet ist. Gebären ist zur nationalen Pflicht erklärt worden. So der Ceausescu.
Der Fötus ist sozialisiertes Eigentum der ganzen Gesellschaft. Gebären ist eine patriotische Verpflichtung, die das Schicksal unseres Landes bestimmt. Jene, die sich weigern, Kinder zu bekommen, sind Deserteure, die den Gesetzen der nationalen Kontinuität entfliehen.
Mütter mit mehr als 10 Kindern werden zu Heldenmütter ernannt und mit einer Prämie ausgezeichnet, ähnlich am Mutterkreuz im Nazi-Deutschland. Alle Frauen, die nicht das Plansoll von 4 Kindern fühlen, befinden sich nach Ansicht vom Kondukator im Schwangerschaftsstreik. Und dem hat die Regierung den Kampf angesagt. Schon seit 1984 besteht für alle berufstätigen Frauen bis 45 die Pflicht, sich monatlich gynäkologisch untersuchen zu lassen. Zusätzlich werden in den Fabriken willkürlich gynäkologische Untersuchungen durchgeführt. So will man eventuelle Schwangerschaften feststellen und abtreibungswillige Frauen von ihrem Vorhaben abbringen. Die Abtreibung ist seit 1966 verboten, so auch der Verkauf von jeglichen Verhütungsmitteln. Eine Sondereinheit von der politischen Polizei Securitate widmet sich dem Anführungszeichen Verbrechen auf dem Gebiet. In der Zeitschrift La Nouvelle Alternative von 1986 berichtet Maria N. von einem Arzt, der zu 10 Jahren verurteilt worden ist, weil er versucht hat, einer Frau, die wegen einer selbst vorgenommenen Abtreibung im Sterben gelegen ist, zu helfen. Ihre Freundin, die sie ins Krankenhaus gefahren hat, ist wegen Beihilfe zur Abtreibung zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Selbstverständlich wird unter so Verhältnissen auch die gleichgeschlechtliche Sexualität verfolgt. Der Artikel 200 vom rumänischen Strafgesetzbuch lautet:
Sexuelle Beziehungen zwischen Personen gleichen Geschlechts werden mit einer Haftstrafe von 1 bis 5 Jahren bestraft. Der in Absatz 1 genannte Tatbestand wird mit einer Haftstrafe von 2 bis 7 Jahren bestraft, wenn er gegenüber einer minderjährigen Person oder gegenüber einer Person, welche sich nicht verteidigen kann, unabhängig ob mit deren Zustimmung oder durch Anwendung von Gewalt begangen wird. Wenn der in Absatz 2 genannte Tatbestand zu einer schweren Schädigung des Leibes oder der Gesundheit führt, beträgt die Haftstrafe 3 bis 10 Jahre. Wenn der Tatbestand den Tod oder den Selbstmord des Opfers zur Folge hat, beträgt die Haftstrafe 7 bis 15 Jahre. Die Anstiftung oder Verleitung zur Setzung des in Absatz 1 genannten Tatbestands wird mit einer Haftstrafe von 1 bis 5 Jahren bestraft. Nach Artikel 204 wird auch der Versuch sexueller Handlungen zwischen Personen gleichen Geschlechts bestraft.
Es wundert darum gar nicht mehr, wenn die Zeitschrift Lesbestich in einer ihrer letzten Ausgaben folgende Meldung veröffentlicht hat. Laut Informationen der homosexuellen Initiative HOSI Wien ist in den rückständigsten und stalinistischsten der sozialistischen Länder eine Razzia gegen Schwule im Gange, die wohl eher als Pogrom bezeichnet werden muss. Von verhafteten Männern sollten durch Folterungen die Namen anderer Schwuler erpresst werden. Bei diesen Verhören gab es mindestens 3 Tote.
Vaterland. Hier müssen Kinder pünktlich hinaus aus ihrer Mutter. Die Wohnungen und Menschen, sie werden schlecht und schlechter. Die dicksten Ärsche kriegen das allerbeste Futter. An Hochverrat grenzt manchmal mein schallendes Gelächter.
Wir haben das begossen, so manche Nacht genossen. Mit Wodka und mit Bier. Und deshalb bleiben wir hier.
Die Dichtermäuler stopft man mit groben Boxhandschuhen. Die Volkswirtschaft steht tapfer ab 4 Uhr morgens Schlange. Die Zeitungen vom Vorjahr versteckt in sicheren Truhen. Denn die geputzten Schuhe halten den Glanz nicht lange.
Wir haben da was gerochen und haben das besprochen, so manche Nacht. Naja. Und deshalb bleiben wir da.
Ihr nennt euch Kommunisten und Revolutionäre. Gerechtigkeit und Freiheit steht überall geschrieben, wie hohl die Worte rasseln im Mund der Funktionäre. Komm, totgesagter Zensor, und streich mal nach Belieben.
Wir werden's euch erschweren, uns möglichst lange wehren. Und kippt mal einer um, uns andere kriegt ihr nicht stumm.